Wir sind im Endspurt von unserer Serie in der Apostelgeschichte und möchten uns heute ein bisschen mit Apostelgeschichte 27 befassen. Das ist ein Kapitel, dort wird beschrieben, wie der Paulus als Gefangener nach Rom transportiert wird. Also er kommt noch nicht ganz in Rom an, aber ist so auf dem Weg. Und damit wir uns das jetzt ein bisschen besser vorstellen können, Ich habe ein Kärtchen mitgenommen, jetzt hat es da ganz viele verwirrende Pfeile drauf. Wir sehen da Folgendes. Der Paulus, seine Reise fängt hier an, in Caesarea, und da oben in Rom, das wäre das Ziel. Und dann passiert Folgendes. Sie tuckern hier die Küsten entlang bis nach Myra. Warum? Im Vers 4 lesen wir, sie hatten Gegenwind gehabt. Ich nehme mal an, eigentlich hätte es hier rum wollen, aber das hat nicht funktioniert. Da hat es ein Pfeil, weil das die Rückreiseroute ist von der letzten Missionsreise. Und dann sind sie in Myra angekommen, da. Und dann nachher heisst es wieder im Vers 7, sie haben Wetterprobleme gehabt, das Meer hat sich ihnen in den Weg gestellt. Und dann sind sie zuerst mal da ufe nach Knidos. Und dann von da, ich nehme an, sie wollten auch wieder irgendwie da durch. Dann haben sie aber wieder so einen starken Wellengang gehabt, dass sie da unten in Lasea, schlussendlich bei Kreta, angekommen sind. Und weil sie durch die Reiseroute und durch die Umweltprobleme sehr viel Zeit vergiegen haben, ist es schon relativ spät gewesen im Jahr, also ungefähr irgendwo im November rum. Und in der Antike hat es so ein Sprichwort gegeben. Wenn du zwischen dem November oder zwischen Ende Oktober und März willst über das Mittelmeer fahren, bist du völlig lebensmüde. Und der Paulus hat am römischen Offizier, am Gefangenentransportchef, hat er gesagt, hey, wenn wir jetzt noch weiterfahren, dann haben wir nicht nur ein Problem mit dem Schiff, sondern dann verlieren wir wahrscheinlich unser Leben. Jetzt hat es aber nicht nur den Paulus gegeben, sondern auch noch ganz viele Matrosen und einen Kapitän auf dem Schiff und die haben dem Gefangenentransportchef, dem Offizier, gesagt, das ist schon gefährlich, aber da, wo wir jetzt sind, eben in dem Hafen, da ist nicht gut zum Überwintern. Wir möchten weiterfahren zu einem besseren Hafen nach Phönix. Jetzt ist noch lustig. Phönix, also sie sind da bei Kreta. Phönix ist da in dem Buck hinein. Also den Katzensprung haben sie noch machen. Und der Paulus hat gesagt, ja, macht das nicht. Und dann, das ist, also ich schätze mal, rein von der Distanz, das ist vielleicht etwa eine Tagesseereise. Und dann sind die losgefahren und dann ist es passiert. Es heisst vom Nordosten, also die Richtung, ist ein Wirbelsturm aufgekommen und wir sehen es, das Schiff ist abgetrieben, mitten aufs Meer raus. Sie haben völlig die Orientierung verloren und sind dann irgendwann da gestrandet. Man vermutet, dass es Malta war, es macht von der Geografie her Sinn. Und von dort aus ist er dann schlussendlich nach Rom gekommen, aber das ist nicht mehr Kapitel 27. So viel mal zur Reiseroute. Jetzt behalten wir das Geschichtli mal im Hinterkopf und machen einen Szenenwechsel. Wir leben in einer sogenannten Multi-Optionsgesellschaft. Multi-Optionsgesellschaft, das heisst, uns wird immer wieder von allen Seiten gesagt, also aus den Medien, oder? Also so von YouTube bis ins klassische Radio innen, oder? Du kannst alles machen, alles erleben, du kannst sogar alles sein, was du willst. Du kannst dich so, wie es dir entspricht, selber verwirklichen. Im Beruf, in der Familie. Die ganze Gender-Mainstreaming-Bewegung sagt sogar, du kannst deine Sexualität, dein Geschlecht nach Belieben neu erfinden oder verändern, wie es dir gerade entspricht. Und es gibt aber etwas, das sagt uns die Gesellschaft oder sagt uns die ganze Bewegung um uns herum, das sagt sie uns leider nicht. Es gibt eine Grenze, und an die kommen wir alle früher oder später. Es stimmt, ich sage mal, wir leben in einer Zeit und auch am Ort, das ist ja ganz wichtig, wo wir fast unbegrenzte Möglichkeiten haben. Aber etwas, was uns nicht gesagt wird, ist, wenn du dich für einen bestimmten Weg entscheidest, dann sind nicht mehr einfach alle anderen Wege offen. Eine Entscheidung für einen bestimmten Weg schränkt uns ein. Ein einfaches Beispiel. Wenn du 16 bist, und du entscheidest dich, ich unterschreibe jetzt da den Lehrvertrag, ich will das KV machen. Dann kannst du nicht einfach ein halbes Jahr später so sagen, eigentlich wollte ich ja Maurer werden. Und ein halbes Jahr später, aber Maurer ist eigentlich, ich habe schon immer auf der Post arbeiten. Und wieder ein halbes Jahr später, aber Lastwagen fahren wäre doch noch viel besser. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht alles miteinander machen. Ich sage nicht, wenn du einen Beruf ausgewählt hast und du merkst, der entspricht dir überhaupt nicht, dass es nicht vielleicht sinnvoll ist, um sich nochmal etwas zu überlegen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn du dich für eine Richtung entschieden hast, kannst du nicht einfach zeitgleich parallel dazu einfach noch alles andere machen und haben und tun, wie auch immer. Das funktioniert nicht. Eine Entscheidung für einen bestimmten Weg, für eine bestimmte Sache, schränkt uns ein in der Freiheit, um auch noch alle anderen Sachen zu machen. Ich habe vor etwa 3/4 Jahr ein interessantes Gespräch mit einer Psychologin. Die arbeitet an der Uni in Zürich als Studienberaterin. Und die hat gesagt, eines der häufigsten Probleme, die sie antrifft bei den jungen Studenten, so bei den Erstsemestlern, ist das, dass sie ein Semester studieren und dann brechen sie ab, fangen etwas Neues an zu studieren, brechen wieder ab, fangen wieder etwas Neues an. Das Problem ist, sie können sich nicht entscheiden. Sie hat das Gefühl, aber wenn ich das mache, verpasse ich das. Und wenn ich das mache, dann verpasse ich doch das. Und ich würde doch alles erlebt haben, alles gesehen haben, für alles offen sein. Sie haben Angst, sie verpassen etwas. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ich kenne es sehr gut. Das ist ein scheiß Gefühl. Das Empfinden, ich verpasse etwas. Ich bin heute Abend da, aber ich könnte auch an 10 anderen Orten sein. Und dort passiert vielleicht etwas Cooleres als da. Und dort bin ich jetzt nicht. Ich will überall dabei sein. Ich will alles gesehen haben. Ich will alles erlebt haben. Ich will alles machen. Ich will alles ausprobieren. Gesundheit. Ich würde alles ausprobieren, aber ständig nackt irgendwie in mir der blöde Zweifel. Bin ich da wirklich richtig? Hätte ich nicht vielleicht gescheiter das oder das gemacht? Oder habe ich überhaupt die Chance, das und das nochmal zu machen, wenn ich es nicht jetzt mache? Ich glaube, das Versprechen von dieser Multi-Optionsgesellschaft, dass du immer zu jeder Zeit alles kannst haben, alles kannst sein und alles kannst machen, das verhebt leider in der Realität nicht ganz. Gerade wir Jungen, ich zähle mich jetzt da mal noch dazu, wir Jungen, ich glaube, die meisten von uns kennen die Konversation in irgendeiner bestimmten Art. Es kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich mache in 10 Wochen eine Party, zum Beispiel an Geburtstag, ich mache eine Geburtstagsparty und du bist eingeladen, kommst. Und du denkst so, 10 Wochen. 10 Wochen? Uff. Du, das weiss ich jetzt noch nicht. Ich gebe dir dann spontan Bescheid. Ich liebe Spontanität. Aber ich habe den Eindruck, manchmal steckt hinter dem, ich kann nicht 10 Wochen vorausplanen. Steckt ein bisschen die Angst, ja, was mache ich denn jetzt? Oder? Ich meine, wenn mich der Dodo einlässt in 10 Wochen zum Geburtstag und ich sage ihm heute zu, und dann hat aber in 10 Wochen der Moses am gleichen Tag Geburtstag. Und ich weiss das, hat überraschend am gleichen Tag Geburtstag. Und macht auch eine Party. Und ich finde jetzt den Moses viel cooler als den Dodo. Dann habe ich ja schön verloren. Dann habe ich ja am Dodo schon zugesagt, dann muss ich zweimal Party gehen und wäre eigentlich viel lieber bei Moses zu Hause. Kleiner Spass. Ja. Danke, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt als Beispiel. Ich glaube, sehr oft steckt hinter dem, ich kann mich nicht entscheiden, was ich dann und dann mache, ein bisschen die verborgene Angst, ich könnte ja etwas verpassen, es könnte ja noch etwas Besseres, etwas Cooleres passieren und dann muss ich ja frei sein, um mich dann spontan entscheiden, um das zu machen oder nicht. Ich bin der Meinung, dass das Wissen, dass der Weg, den ich momentan beschreite, der Lebensweg, den ich momentan drauf bin, dass das Wissen, dass das der Weg ist oder ein Weg ist, wo Gott erstens sagt, mach das und zweitens sagt, ich bin dabei. Ich glaube, das ist ein Wissen, das unheimlich viel Frieden und Freiheit in mir auslöst. Es ist sehr befreiend. Ich habe euch die Geschichte erzählt, also das Gespräch, das ich mit einer Psychologin an der Uni hatte, mit diesen unschlüssigen Studenten. Meine Frau grinst mich jetzt gerade an, mit Recht. Ich bin einer von ihnen. Also ich bin nicht an der Uni Zürich und sie war nicht meine Psychologin, aber Ich hatte ein ähnliches Problem gehabt. Ganz ursprünglich, ganz am Anfang von meiner Arbeitskarriere, habe ich mal die Ausbildung zum Detailhändler gemacht. Nachher habe ich nie auf dem Beruf gearbeitet, ich habe die Berufsmatur nachgeholt. Während der also mit dem Ziel, ich will Psychologie studieren. Während dem Jahr Berufsmatur habe ich gemerkt, es interessiert mich zwar, ich will es aber doch nicht machen, ich will Oberstufenlehrer werden. Habe dann Passerelle gemacht, bin an die PH gegangen, anderthalb Jahre studiert und wieder abgebrochen. Und dann hatte ich zuerst mal ein Problem gehabt. Und zwar, ich habe mich für so viele Sachen interessiert. Ich hätte so viel gern studiert. Ich hätte Germanistik, Anglistik, Sprachanthropologie, was für ein Wort. Geschichte, Philosophie, Journalismus, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, um eine kleine Auswahl geben von meinen Interessen. Ich hätte eigentlich fast alles gern studiert. Hauptsache, es hat nicht zu viel mit Mathe zu tun. Und das war die Zeit, in der Gott mir nachgelegt hat, ich drücke es jetzt mal so aus, um in Vollzeitdienst zu gehen, richtig Theologie. Wenn ihr wisst, wie das passiert ist, erzähle ich gerne mal eine lustige Geschichte, weil ursprünglich habe ich gesagt, ich will nie Theologie studieren und ich will auf keinen Fall Pastor werden. Der Plan hat nicht ganz funktioniert. Versteht mich nicht falsch, ich bin gern da, wo ich jetzt bin. Das ist absolut ein guter und der richtige Weg. Aber ich habe gemerkt, das ist der Weg, wo Gott mit mir möchte gehen. Und ich habe mich für den Weg entschieden. Das hat bedeutet, ich habe all die anderen Lesesachen nicht können studieren, allen anderen Ideen nicht können angehen, aber ich habe meine ganze Energie und meinen ganzen Fokus können auf den Weg legen. Und ich habe gewusst, Gott ist dabei und Gott führt mich auch durch, auch wenn mal Stürme auftauchen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was das alles mit dem Paulus und seiner Reise nach Rom zu tun hat. Ich sehe bei dem Weg, den Paulus hier beschreitet, auf der einen Seite genauso Gottes Treue und auf der anderen Seite die Entschlossenheit und der Fokus von Paulus, ich mache das, was Gott möchte und Gott ist dabei. Wir lesen bereits in Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 21, dort steht, nach einiger Zeit fühlte Paulus sich vom Heiligen Geist gedrängt, nach Mazedonien und Achaia zu gehen, bevor er nach Jerusalem zurückkehrte. Und danach, sagte er, muss ich Rom sehen. Der Paulus ist da auf der dritten Missionsreise, also auf der letzten Missionsreise, bevor er dann nach Rom verschifft worden ist. Und er hat dort irgendwie schon gewusst, also zumindest verstehe ich das so, irgendwie zieht es ihn nach Rom. Er sagt, ich muss Rom sehen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er auch noch Ferien machen wollen, aber auf jeden Fall hat er gewusst, irgendwie Richtung Rom geht es. Denn schon im nächsten Kapitel, Kapitel 20, steht, dass der Paulus gewusst hat, die Reise wird erstens unangenehm und zweitens kommt er nicht zurück. Im nächsten Kapitel, Kapitel 21, sagt ein Prophet Paulus voraus, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du gefangen genommen werden von deinen eigenen Landsleuten. Und das ist dann auch passiert. Er ist nach Jerusalem gegangen, seine jüdischen Landsleute haben ihn gefangen genommen und innerhalb von 24 Stunden haben sie dreimal probiert, ihn umzubringen. Und schlussendlich ist er im Gefängnis gelandet. Und Kapitel 23, Vers 11. Wir sehen es so schön, ab Kapitel 19 fängt der Weg an für ihn. In Kapitel 23 steht dann, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Also Gott sagt dem Paulus, während er gefangen ist, zu, hast du keine Angst, ich schicke dich nach Rom. Der Weg, den du da beschreitest, ist der Weg, den ich meine für dich. Ganz ruhig, das ist der richtige Weg. Und dann hockt er zuerst mal 2 Jahre im Gefängnis. Wenn man das so in der Apostelgeschichte durchlesen, dann sieht das manchmal so schnell aus. Das sind, glaube ich, so 3 Kapitel von der Gefangennahme bis zu seiner Romreise. In Tat und Wahrheit hat er 2 Jahre in Caesarea, ist er dort in einem Gefängnis gehockt. Und ich weiß nicht, ob er festgehalten hat die ganzen 2 Jahre durch an dem Plan. Oder ob er manchmal auch vielleicht ein kleines Zweifel gekommen ist, er könnte doch jetzt etwas verpassen. Ich könnte mir das gut vorstellen, bei so einem Typ wie beim Paulus, dass er hier und da in seiner Zelle gehockt ist und denkt hat, wieso bist du nur nach Jerusalem? Wie viele Gemeinden hätte ich gründen können, wenn ich nicht in dem Loch hocken würde? Habe ich Gott wirklich richtig gehört? Die Bibel sagt uns nichts dazu, über die Zweifel gehabt hat. Ich könnte es mir vorstellen, dass er sie hier und da auch gehabt hat. Und dann ist der Paulus auf dem Schiff und das Schiff gerät jetzt mit in einen Sturm inne, in einen Sturm, wo wirklich Hopfen und Malz verloren ist. Sie treiben irgendwo vom Mittelmeer. Wir haben sie ja da so schön auf der Karte gesehen. Oder? Wir sehen, ja, sie sind so ein bisschen da zwischen ihnen rumgehängt. Die Seeleute haben das nicht gewusst. Die haben nur gewusst, wir sind irgendwo und rundum ist Wasser. Das ist dann so ziemlich gewesen. Und in dieser Situation redet Gott wieder zum Paulus und sagt, keine Angst, erstens, ich bin immer noch da, zweitens, du bist immer noch auf dem richtigen Weg, drittens, ich rette nicht nur dich, sondern alle anderen 276 Nasen, oder 275 Nasen, die mit dir auf dem Schiff sind. Und der Paulus wird nicht nur selber ermutigt, sondern er wird zu einem Stabilisator, zu einem Ermutiger, zu einem Hoffnungsträger für die Menschen, die rund um ihn herum sind. Wir müssen uns vorstellen, die Schiffscrew, die steckt dort mitten im Sturm fest. Die vielen Möglichkeiten, die sich uns heute bieten, können auch so einen Sturm auslösen. Weil wir eben nicht so recht wissen, was wir machen sollen. Es gibt auch andere Stürme in unserem Leben. Andere Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Aber die verschiedenen Möglichkeiten, die sich uns bieten, die können so einen Sturm auslösen. Wir sehen uns einer Flut von Angeboten und Möglichkeiten gegenüber. Und wissen nicht so recht, was wir jetzt eigentlich sollen machen oder was wir wollen machen. Im Vers 15, in dem Kapitel 27, heißt es, irgendwann haben sie sich treiben lassen von Wind und Wellen, weil sie haben irgendwie nicht mehr so recht gewusst, was sie machen sollen. Dann haben sie sich einfach treiben lassen. Vielleicht passiert das uns manchmal auch so mit den verschiedenen Angeboten, die wir haben. Wir gehen einfach noch ein bisschen mit dem mit, was gerade in oder was gerade out ist, was gerade Mainstream ist, was gerade richtig sich anfühlt. Dann im Vers 18 heißt, sie haben angefangen, die Ladung über Bord zu werfen. Sie sind da auf einem Getreideschiff gewesen. Also ich weiß auch nicht genau, wie das gelaufen ist. Sie haben Gefangene müssen nach Rom transportieren und haben sich dann irgendwo so ein Schiff, das in die Richtung gefahren ist, gegangelt. Und das ist ein Getreideschiff gewesen. Und die haben ja eigentlich das Getreide müssen irgendwo hinbringen. Und was sie gemacht haben in dem Sturm ist, sie haben es über Bord geworfen, um das Schiff zu erleichtern. Vielleicht so im übertragenen Sinn mache ich das manchmal auch oder machst du das manchmal auch. Wir sind in dieser Situation, wo wir nicht so recht wissen, was sollen wir, was müssen wir oder was tun wir. Und wir fangen an, Verantwortung, die wir eigentlich mal gefasst haben, immer weiter und breiter interpretieren. Oder so, ja, ich kann mich noch nicht festlegen, ob ich an deine Party will in 10 Wochen, ich weiß ja nicht, was sonst noch läuft. Oder ja, ich kann nicht mehr regelmäßig in der Band mitspielen, ich kann nicht mehr regelmäßig in Vereinen gehen, ich kann nicht mehr regelmäßig dieses und jenes machen. Vielleicht komme ich mal, vielleicht komme ich nicht. Und ich kann nicht mehr regelmäßig das und das machen, was ich mal gesagt habe, dass ich mache. Ich weiß nicht, ob das stimmt für mich. Denn in Vers 19 wird es noch besser. Sie werfen das Schiffsgerät über Bord. Das Schiffsgerät ist das, was du brauchst, wenn du das Schiff möchtest führen, möchtest in die Richtung bewegen, wo du möchtest. Sie werfen das über Bord, was sie eigentlich brauchen, um das Schiff irgendwie zu steuern. Sie sind mitten im Scheißsinn, irgendwo auf dem Wasser. Und vielleicht passiert uns das im übertragenen Sinn manchmal auch. Ich konnte leider nicht lernen auf meine Abschlussprüfung. Spontan ist etwas dazwischen gekommen. Nein, sorry, ich komme, sorry Chef, ich bin heute spät fürs Geschäftsmeeting. Ist spontan noch etwas gewesen und so. Wir verlieren völlig die Orientierung. Und wisst ihr, was blöd an dem ist? Ich meine, es kann ja auch irgendwie lässig sein, um mal so völlig ohne Verantwortung ein kleines Leben vor sich herschieben. Das Problem ist, so Menschen sind genau gleich lebenswert, sind genau gleich wunderbar geschaffen. Wir sind immer wieder so Menschen begegnet in meinem Leben. Ich bin auch zeitlang selber so einer gewesen. Sie sind wunderbar, also sage ich es nicht nur wegen mir, sondern auch wegen den anderen Leuten, sind wunderbare Menschen, sehr liebenswürdig. Ich habe so Leute geschätzt und ich habe ihre Beziehung zu ihnen geschätzt. Aber ich wollte nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Weil so Menschen sind obermühsam. Menschen, die unentschlossen sind, die unzuverlässig sind, die einfach immer hier und her drüber sind, auf die Leute kannst du dich nicht verlassen. Als ich in meinem späten Teenie-Jahr war, so zwischen 17 und 20, so schätzungsweise, da habe ich immer wieder erlebt, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, du hättest da, ich sehe, da ist eine Begabung, du kannst da etwas, oder da hast du ein Talent, brauch das, oder setz das ein und mach etwas. Und ich meine, das tut einem gut, wenn man hört, wie sensationell das man ist. Das Problem, das ich dann aber gemerkt habe, ist, obwohl mir das die Leute immer gesagt haben, sie haben dann doch nie wollen mir etwas anvertrauen, eine bestimmte Verantwortung. Oder wenn, dann nur, wenn noch irgendein Erwachsener dabei war, der mir über die Schulter geschaut hat und mich kontrolliert hat. Und irgendwann habe ich geschnallt, wieso. Das Problem war, ich bin elend unzuverlässig. Wenn man mir einen Auftrag gegeben hat, habe ich gesagt, ja, ich bin motiviert, ich mache es. Und dann habe ich es doch nicht gemacht, weil ich die Lust verloren habe oder weil ich weiß es auch nicht. Ich habe es einfach nicht gemacht. Oder nur unzuverlässig, nur so halb. So mir ist das Bild in den Sinn gekommen. Ich war so ein bisschen wie so ein Wildpferd in der Prärie. Also ich habe nicht so ein langes Gesicht gemacht. Aber so wie ein Wildpferd in der Prärie, oder? Da gibt es jetzt ein Evergreen. He? Nein, ein Running Gag meine ich, ist ja gleich. Bei so einem Mustang in der Prärie. Oh, es setzt sich fort, ich sehe es, macht schon den Nächsten. Bei so einem Mustang in der Prärie ist es ja eigentlich genial. Das Potenzial in so einem Ross, die ganze Kraft ist vorhanden, es ist da. Das Problem ist, es ist spontan, es ist launenhaft, es ist unzuverlässig. Es ist nicht brauchbar. Ich habe dann gemerkt, das Bild hinkt, weil wir brauchen heute seltener Ross im Alltag, um irgendwelche Sachen zu machen. Aber ich sage jetzt mal, vor 100 Jahren rückwärts sind Ross wahrscheinlich mitunter die beliebtesten Nutz- und Lasttiere gewesen, die man hatte, in unseren Breitengraden. Und du hast das Ross, auch wenn es noch so kräftig und noch so gut ausgestattet war, nicht können brauchen, bis du es als Zumzeug gewöhnt hast. Du hast dem Ross beibringen müssen, das kanalisieren, die Kraft und die Energie, die es hat. Und sonst war es unbrauchbar gewesen. Und ich glaube, genau darum, ich komme zurück zu dir und mir, genau darum ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir auf dem Weg sind, wo wir können sagen, mal, ich weiss, Gott ist da. Und ich weiss, ich verpasse nichts anderes, weil das ist der Weg, den ich gehen soll. Das löst die Entspannung aus, eben genau wegen dem. Ich verpasse nichts Wichtiges. Und Gott ist mit mir. Ich stehe nicht alleine da, wo ich gerade stehe. Auch wenn es unangenehm ist. Ich glaube, das ist besonders wichtig, wenn unser Leben in so einen Sturm manövriert, wie es mit Paulus halt passiert ist. Ist es umso wichtiger zu wissen, da wo ich bin, da bin ich richtig. Und ich glaube, dass das eine Ruhe ist, die wir dann auch ausstrahlen können. Auf Menschen um uns herum. Weil die stehen vielleicht in den gleichen Herausforderungen und Stürmen wie mir. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schon. Aber die nehmen irgendwann wahr, der ist im gleichen Quatsch wie ich. Aber während ich hin und her schaukel und nicht weiss, wo mir der Kopf steht, ist die Person völlig irgendwie gelassen, irgendwie ruhig, irgendwie zufrieden. Weil wir dürfen wissen, wenn wir in einen Lebenssturm hineingeraten, es ist nicht der Sturm, der unser Leben bestimmt, es ist Gott, der unser Leben bestimmt. Eine von meinen Lieblingsgeschichte in der Bibel ist die, wo Jesus im Sturm schläft. Vielleicht kennen ihr die Geschichte. Jesus und seine Jünger, die tuckern da auf dem See mit dem Schiff. Und jetzt hat es unter diesen Jüngern Berufsfischer gehabt. Das heisst, die haben Ahnung von der Seefahrt, die haben Ahnung von Wind und Wetter und Schifffahren und so weiter und so fort. Und dann bricht ein Sturm los und alle geraten in Panik. Ich glaube, wenn so ein Berufsfischer in Panik gerät, dann ist Grund zur Panik da. Und die sind alle so, hey, wir vertrinken und so. Und Jesus liegt im Eckli und pennt. Warum? Warum schläft Jesus während dem Sturm? Ich habe ja so eine Theorie. Nein, ist eine Überzeugung, nicht eine Theorie. Ich glaube, Jesus hätte schlafen während dem Sturm, weil er genau gewusst hat, die Autorität liegt nicht beim Sturm. Die liegt bei mir oder bei dem, der mich geschickt hat und in dem seinem Auftrag, wo ich gerade da bin. Es ist nicht so, dass der Sturm Jesus gefährlich wird. Wenn schon, wird Jesus im Sturm gefährlich. Und vielleicht gibt es gewisse Stürme in unserem Leben, die losbrechen, weil Gott genau durch dich den Sturm möchte beruhigen. Und ich glaube, die meisten von uns haben größere oder kleinere Stürme in ihrem Leben. Ich habe hier in die Runde geschaut. Ich glaube, wir haben einige Leute zwischen, ich sage jetzt mal 13 und 17 da. Ich prophezei euch jetzt einen Sturm. Nicht, weil ich es böse mit euch weine, sondern weil ich weiß, dass der kommt. Irgendwann kommt die Frage, oder ist wahrscheinlich schon da, was willst du denn mal später machen? Als ich so zwischen 14 und 16 war, ich sage, ich habe die Frage gehasst. Bei jedem zweiten Erwachsenen, die auf mich zugekommen ist, habe ich gewusst, jetzt kommt die Frage, und was willst du mal werden? Und ich habe die Leute angeschaut und dachte, ich weiß es doch auch nicht, frag mich doch nicht immer das Gleiche. Das Schlimme ist, ich merke, dass ich das heute bei den Teenies selber mache. Also falls ich mal auf dich zukomme und dich frage, was du willst werden, vergib mir, aber ich garantiere dir, in 15 Jahren machst du genau das Gleiche mit den Teenies. Aber die Frage, was du mal möchtest machen, beruflich oder studienmäßig, die kannst du auslösen, oder? Die Mami sagt, mach das, der Papi sagt, mach das. Der Lehrer sagt, mach das. Die Kollegen sagen, mach ja nicht das. Und du willst eigentlich etwas ganz anderes. Ja, super. Was machst du jetzt? Oder vielleicht hast du den Sturm schon hinter dir und du stehst jetzt gerade vor dem Abschluss, vor der Lehrabschlussprüfung oder stehst vor dem Studienabschluss oder vor der Matur. Und überlegst dir, was mache ich denn, wenn ich das habe? Soll ich arbeiten? Wo kann ich arbeiten? Mache ich ein Zwischenjahr? Gehe ich ins Ausland? Es gibt ja viele, die das machen. Ist es endlich Zeit, um meiner Freundin einen Verlobungsring zu schenken? Besonders die letzte Frage, die kann wahnsinnig Sturm auslösen. Im Idealfall vor, du den Ring geschenkt hast, übrigens. Aber das sind Fragen, die können so Stürme auslösen. Und wir haben einige auserwählte Leute im Raum, die selber schon Kinder haben. Ich habe ja noch kein Kind, ich kann mir aber aus vertrauenswürdiger Quelle sagen lassen, wenn man Kind hat, muss man für die Stürme eigentlich gar nicht mehr sorgen. Die kommen von allein aus irgendwelchen Winkeln, wo man gar nicht gewusst hat, dass es dort stürmen kann. Ich glaube, wir können uns grundsätzlich vor Stürmen nicht einfach schützen in unserem Leben. Und Gott verhindert auch nicht alle. Aber ich glaube, dass wir wesentlich weniger Stürme erleben, wenn wir auf diesen Wegen laufen, wo wir wissen, ich verpasse erstens nichts anderes und Gott ist da. Und wenn wir doch auf dem Weg, wo wir mit Gott an unserer Seite laufen, die Stürme hineinkommen, ich behaupte, dann dürfen wir lernen, in diesen Stürmen uns zurücklehnen, uns zu entspannen, vielleicht sogar zu schlafen. Weil wir dürfen wissen, ich bin da, wo ich jetzt bin, genau richtig. Ich soll nirgends anders sein und Gott, der ist da. Und jetzt die grosse Frage, wie finden wir denn jetzt, oder woher weiss ich denn jetzt, welches der Weg ist, wo ich soll gehen, oder welches die Wege sind, wo Gott sagt, mach das, ich gehe mit. Und ich würde jetzt gerne noch so gefühlt die 2-3 Stunden über das philosophieren. Mache ich jetzt aber nicht, keine Angst. Sondern es gibt ja für die CPs, für unsere Kleingruppen, gibt es ja so Blätter. Und alle CP-Leiter, dann habe ich das schon per E-Mail geschickt, die haben das Blatt und dort habe ich verschiedene Möglichkeiten draufgeschrieben, wie du kannst herausfinden, was der Weg in deinem Leben ist. Oder vielleicht weißt du es auch schon, dann ist ja das sowieso kein Problem mehr. Und wenn du in keinem CP bist, dann schließ dich mutig einmal an. Wenn du das möchtest und nicht weißt, wie, dann komm nachher auf mich zu. Oder wenn du einen CP-Leiter kennst, der heute Abend da ist, geh auf ihn zu. Und wenn du sagst, ich möchte kein CP, willst aber trotzdem wissen, sobald ich herausfinde, wie man es auf die Homepage hochlädt, ist es auch auf der Connect-Homepage, findet ihr das, die Datei dort auch. Und ich möchte jetzt ganz zum Schluss eine kleine Variante verraten. Eine, die ich sehr wertvoll finde. Und zwar ist es ja so, Gott hat niemand von uns allein auf die Welt gestellt. Irgendwo in deinem Leben gibt es Menschen, die haben dich gern, die meinen es gut mit dir und die kennen dich. Und ich glaube, dass Gott oft in unser Leben hineinredet durch genau die Menschen, die wir um uns herum haben, die uns gern haben und was das Beste möchten für uns. Wer das für dich ist, das können verschiedene Leute sein. Dein bester Kollege, deine beste Kollegin, irgendein ein Jungschi-Leiter, ein Bandleiter, dein Vater, deine Mutter als allererstes, Geschwister, die Onkel, Tante, Großmutter, wie auch immer. Und ich glaube, ein Weg, um herauszufinden, wo geht mein Leben von da an, wo ich jetzt stehe, durch, oder wie bringe ich ein bisschen Ordnung oder ein bisschen Fokus in mein Leben hinein. Kann sein, dass du mit so einer Person einfach mal anfängst zu reden. Und vielleicht auch mal fragst, wie siehst denn du mich? Ich habe die Meinung, wie siehst du mich? Genau. Noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir wissen dürfen, du bist bei uns. Du bist bei uns auf den Wegen, wo wir mit dir gehen sollen. Du bist sogar bei uns auf den Wegen, wo wir vor dir davonlaufen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zeigst und hilfst, zu erkennen, was das die Wege sind, wo du mit uns möchtest gehen. Und dass wir dürfen Sicherheit haben im Wissen, da wo ich bin, bin ich genau richtig. Ich verpasse nichts anderes und du bist da. Hilf uns, die Wege zu sehen. Mach es uns einfach, deine Stimme zu hören, deinen Willen zu hören für unser Leben. Und in die Richtung zu laufen. Ich bitte dich um deinen Schutz und um deine Führung für jedes Einzelne von uns. Amen.